Liebe Fußballfangemeinde, herzlich willkommen bei Football's Coming Home bei Folge 76. Ich bin der David und ich begrüße heute wieder einen Gast, wo man sich ja fragt, warum ich den eigentlich einlade, weil wir reden ja hier in diesem Podcast nur über den schönen Fußball. Und als FC-Fan sieht man halt eigentlich nicht so schön Fußball. Ich freue mich trotzdem, dass er da ist. Hallo Julian.
Grüß dich David. Also schöner Fußball ist was anderes. Wir sind Kummer gewohnt. Und wir spielen momentan nicht schlecht. Problem ist halt nur, wir schießen keine Tore.
Aber auch schön gleich wieder direkt gebasht. Ich muss aber dazu sagen, ich höre momentan und ich fahre aktuell zu viel Zug und da höre ich den Schlag und Fertig Podcast mit Fabian Köster und Jonas Hector. Und Fabian Köster macht da sehr viele FC-Witze. Dafür muss er auch immer kräftig zahlen. Aber das nur mal so als Erklärung. Obwohl, ich muss auch ehrlich sagen, wir reden in diesem Podcast nicht nur über schönen Fußball, weil wir werden ja auch heute über die TSG Hoffenheim sprechen. Also insofern direkt gleich die nächsten Fans hier gefrontet. Die werden jetzt bestimmt alle abschalten.
Was für Fans? Also die drei aus dem Kampf.
Ich wollte gerade sagen, das wird statistisch wahrscheinlich nicht so ins Gesicht fallen, ja. Es wird statistisch nicht so ins Gewicht fallen und gleich die nächste Watschen hinterher. Nein, bleib bitte dran. Bei uns bekommen alle Vereine mal was ab, so soll es ja auch sein.
Hertha.
Zum Beispiel auch, heute mal nicht, aber haben ja 2-0 in Nürnberg gewonnen, obwohl, wer gewinnt aktuell nicht in Nürnberg? Okay, das reicht jetzt für heute. Wenn es so weitergeht, dann haben wir alle Vereine bestimmt durch. Julian, schön, dass du heute wieder da bist. Was haben wir heute im Programm? Wir werden natürlich über den Bundesligaspieltag hauptsächlich sprechen. Wir werden heute ein bisschen von unserer ursprünglichen Struktur ein bisschen weggehen, ganz einfach deshalb, weil mich irgendwie an diesem Wochenende bisher keine Partie so richtig angesprochen hat, wo ich mir gesagt habe, oh, okay, das wird jetzt unser Hauptthema werden. Und ein Spiel läuft ja noch, beziehungsweise zwei, Stuttgart-Dortmund ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. St. Pauli-Leipzig kommt am Abend noch. Deswegen werden wir insbesondere auch auf die Sonntagspartien nicht ganz so intensiv eingehen, weil wir die beide einfach nicht gesehen haben. Julian weigert sich weiterhin, das nötige Abo sich zuzulegen und ich saß im Zug. Und ihr wisst, in Zügen probiere ich grundsätzlich nicht mehr Spiele zu gucken, weil es nie funktioniert. Vielleicht auch mal ein kleiner Wink an alle lieben Journalisten, Reporterkollegen da draußen, die immer stolz Bilder aus ICEs zeigen, wie sie da Spiele gucken in einem Zug. Ich frage mich immer, wie die das machen. Also übers Zug-WLAN kann es beim besten Willen nicht sein.
Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich nutzen sie alle ihren eigenen Hotspot. Obwohl, in vielen Teilen Deutschlands hast du ja zwischendurch auch kein Netz.
Also, das ist richtig.
Eigentlich. Müsste man rausfinden, oder? Die fahren alle erste Klasse und da funktioniert das WLAN. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird das heute ein wenig anders werden. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Haben ein bisschen Nationalmannschaft natürlich noch. Und ja, werden auch ein bisschen auf die zweite Liga gucken. Auf Schalke ist ja einiges los. Und ja, auch beim FC werden wir mal vorbeigucken. Die Zeit nehmen wir uns heute ein bisschen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los, oder?
Auf geht's, rein in die Folge.
Und dementsprechend beginnen wir heute am Freitagabend. FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Jetzt klingt jetzt für eine Freitagabendpartie jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, muss ich mir unbedingt reinziehen. Aber ich habe es mir natürlich angeguckt und es war ein flottes Spiel, ein knackiges 2-3.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Mainz hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie nicht mehr im Abstiegskampf sein wollen. Augsburg hat sich...
Gut, wer will das schon?
Ja, wer will das schon, ja. aber Augsburg hat dann gezeigt, dass sie zurückkommen können, aber haben sich dann auch gegenseitig geschwächt, beide Mannschaften.
Ja, du sprichst da auf die roten Karten an. Zum einen Amiri, glaube ich, in der 35. Minute war das. Sogar schon komischerweise. Zu dem Zeitpunkt hat Mainz schon 2-0 geführt. Da kam dann Augsburg auf 2-1 ran. Blöderweise flog dann auch Essende mit glattrot vom Platz. Vielleicht erstmal zu den beiden Sachen. Vollkommen berechtigt, oder? Also gibt's eigentlich keine Diskussion.
Ja, beide Platzverweise sind berechtigt gewesen. Gerade die gelb-rote Karte, haben wir ja gerade gesagt. Hatte ich vorher auch schon mal so eine Situation, wo ich ein Spiel gepfiffen habe, wegen Meckern gelb gesehen und dann wegen Foulspiel, klar, gibt's nicht zu streiten. Und die glattrote Karte, der Schlag war eindeutig, also klarer geht's nicht.
Also beziehungsweise der Tritt von Essende müssen wir ja nochmal. Aber ja, da gab es ja noch eine Situation davor, wo ja Essende Chor den Ellenbogen ins Gesicht gerammt haben soll. Ich habe die Situation dann gar nicht mehr gesehen. Also jetzt hinterher dann nicht mehr gesehen im Spiel, glaube ich, dann wurde es dann schon mal gezeigt. Da kann ich den Unmut der Augsburger so ein bisschen nachvollziehen.
Natürlich. Also eigentlich war vorher ein Schlag da. Ich kann es jetzt auch nicht verstehen, warum das nicht geahndet wurde, weil normalerweise hat die Hand, Ellenbogen, was er da genutzt hat, da im Gesicht des Gegners nichts zu suchen und es war ja eine aktive Bewegung zum Gesicht. Also theoretisch kann man das da auch auslegen für eine rote Karte.
Ja, dann gab es ja in der Nachspielzeit nochmal eine kritische Situation, wo es zunächst einen Strafstoß für die Augsburger gab, dann griff der VAR ein und der Elfmeter wurde zurückgenommen. Kurz zur Situation. Wittmer hat soll angeblich gefoult haben, hat da, aber ich weiß gerade gar nicht, wer der Spieler da war, wen er da getroffen hat. Am Ende des Tages hat er ihn wohl nur ganz leicht mit dem rechten Knie getroffen und der Spieler hat es wohl auch sehr wohlwollend angenommen, weshalb die Entscheidung da gekippt wurde. Ich, ehrlicherweise, so wie Wittmer da reingeht, ja, es ist eine leichte Berührung. Aber der Ball ist in dem Zuge weg. Also zum Beispiel, was der Kicker hier schreibt, hat den Augsburger Verteidiger in der Schussbewegung nicht getroffen. Aber das ist doch überhaupt in erster Linie nicht entscheidend. Der Ball war nicht weg und er geht so rein. Natürlich kann man drüber streiten, also, ob der Augsburger den auch gerne annimmt, zweifelsohne. Aber es ist zumindest für mich keine Situation, wo ich sage, da Elfmeter zu geben, ist eine glasklare Fehlentscheidung.
Nee, also das ist wieder jetzt dieses typische VAR-Ding, was man jedes Wochenende für Wochenende besprechen müssen, wegen dieser 100%igen Fehlentscheidung oder nicht. Klar, er tritt ein Luftloch und wird getroffen. Er nimmt diesen Kontakt dankend an, aber aus der Hinsicht, durch diesen Kontakt, der da ist, kommt er ja nicht wirklich zu Fall. Es ist viel Theatralik dabei und da kann ich den VAR verstehen, dass er dort eingreift und sich nochmal angucken lässt. Er hat es sich ja auch, glaube ich, habe ich gelesen, 20 Mal oder so angeguckt. Auf jeden Fall sehr häufig. Er war sich da wahrscheinlich auch nicht sicher.
Ja, aber das ist dann genau die Situation, wo ich dann sage, wenn es nicht klar ist, kann ich die Entscheidung, die ich gefällt habe, nicht kippen. Weil es muss ja klare Beweise geben, dass es anders ist. So, ja, das ist, und das verstehe ich
auch
nicht,
unser
sorry.
Das ist auch unser Problem vom VAR. Wir haben, wenn wir das so sehen, drei Menschen oder drei Schiedsrichter, die sich das angucken. Drei Menschen, die andere Wahrnehmungen haben, beziehungsweise sie sehen ja das Gleiche, aber andere Auslegungen haben. Da haben wir den Hauptschiedsrichter, der das am Ende entscheidet, den Videoassistenten und den Assistenten vom Videoassistenten. Das heißt, drei Leute. Und wenn die unterschiedlicher Meinung oder Auslegung sind, dann kann man eigentlich nicht zu einer Einigung kommen.
Naja, Moment, aber das VAR-Team müsste ja einer Meinung sein, weil sonst würden sie da ja nicht eingreifen. Also, das würde ja wirklich Probleme machen, wenn das so ist, wie du das beschreibst. Dass dann selbst im VA-Team unterschiedliche Meinungen vorherrschen, dann können wir das ganze Ding ja gleich sein lassen. Also.
Das ist ja diese Auslegungssache. Ich weiß ja nicht, wie das dort abläuft im Kölner Keller, aber auf jeden Fall sollten sich die Assistenten einig sein und deswegen auch eingreifen. In der Situation ist es keine klare Fehlentscheidung, wie du es auslegst, weil er trifft ihn, kommt dadurch, ob es genau der Kontakt ist, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob er durch den Kontakt halt zu Fall kommt, weil er auch halt in dieser Schussbewegung, dieses Luftloch, auch zu Fall kommt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich habe es ja noch vor meinen Augen, aber...
Ja, ist wahrscheinlich dann auch immer wieder so ein Fall von, ne? Zeitlupe und Realität ist auch immer, ne, schwierig, das auseinanderzuhalten. Aber ich habe mich zumindest stark gewundert, auch als Marco Hagemann und Benny Laut ziemlich klar bei The Zone gesagt haben, dass es für sie kein Elfmeter ist. Das hat mich doch schon sehr gewundert. Aber ansonsten, was kann man noch zum Spiel sagen? Das Ergebnis so an sich ist natürlich ein wenig komisch, weil wenn du dir mal ein paar Statistiken anguckst, 29-5 Torschüsse für den FCA, 14-1 Ecken.
Ist mir bekannt, ist beim ersten FC Köln nicht anders.
Aber immerhin positiv aus Mainzer Sicht. Jonathan Burkhardt, der sich weiterhin gut entwickelt, auch gestern wieder zweimal getroffen hat. Also der FSV gefällt mir richtig gut. Die Augsburger, ja klar, das tut jetzt gestern weh, die Niederlage, aber sind auch da trotzdem.
Am Freitag, nicht gestern.
Bitte?
Am Freitag, nicht gestern.
Ja, meine ich doch. Ja, ist schon spät, alles gut, am Freitag. Also haben ein gutes Spiel gemacht und wenn du ansonsten nichts weiter hast, würden wir einfach mal weitergehen, oder?
Ja, wir können weiter.
Und wir gehen zu Werder Bremen gegen den FC Bayern und Mitchell Weiser sagte ja in Anlehnung an das 9-2 der Bayern unter der Woche in der Champions League gegen Zagreb. Ja, wenn die Bayern 9 schießen, dann schießen wir halt 10. Hat mal so gar nicht geklappt. Die Bayern haben mit 5-0 gewonnen. Upsi. ja, jetzt nicht überbewerten. Er meinte das ja auch so ein bisschen scherzhaft. Die Bayern in dieser Form, hättest du die da so erwartet? Ich meine, es gab ja auch viele Diskussionen auch mit Leon Goretzka oder so, aber dieses Gesamtgefüge, natürlich hatten sie jetzt noch keine Top-Gegner, das wird sich in den nächsten Wochen ändern, Top-Spiel, Samstagabend gegen Leverkusen, aber irgendwo wirkt vieles schon sehr gefestigt und was mir vor allem gefällt, Vincent Kompany. Vielleicht liegt es daran, dass er eben nicht so, ich sag mal, so der Star-Trainer ist, Nagelsmann, Tuchel, wer nicht alles vorher da war, sondern noch, dass seine erste Top-Station ist und er sich vielleicht noch etwas bedeckter hält. Er wirkt halt sehr sympathisch und das kommt halt auch gut beim Team an, habe ich so den Eindruck.
Ja, also... Wenn man das so sieht, in einer Woche 20 Tore zu schießen, das ist eine starke Leistung. Damit rechnet auch kaum einer. Und es hätten auch deutlich mehr sein können. Gerade in der Champions League wurden ja einige zurückgenommen. Oder auch jetzt gegen Bremen einige noch gerade so verhindert. Und Bayern ist unerwartet sehr stark in die Saison gestartet. Und ich denke mal, wenn es so weitergeht, wird die Meisterschaft sehr schnell entschieden sein.
Ja, es wird halt vor allem, wie gesagt, nächste Woche so ein bisschen so ein Fingerzeig werden, das Spiel gegen Bayer. Und ich bin ja auch geneigt, immer zu sagen, man sollte das Ganze nicht überbewerten. Auch gerade der Anfang war ja nicht ganz so super. Und erst recht, wenn ich mir Upamecano und Kim angeguckt habe, gut, die wurden jetzt allein in dieser Woche, jetzt in den drei Spielen, nicht wirklich gefordert. Obwohl man ja auch sagen muss, gerade das 9-2 gegen Zagreb, da war nicht auch immer davor, auch das überzuinterpretieren, weil wir erinnern uns dran, Bayern hat zur Pause 3-0 geführt und 5 Minuten nach Wiederanpfiff stand es auf einmal 3-2. Und Zagreb hatte auch eine riesige Chance noch, um auszugleichen. Ne? Also das sollte man auch dringend im Hinterkopf behalten bei dieser ganzen Geschichte, auch wenn es natürlich überragend ist, wie die Bayern letztendlich doch dann auf so kritische Phasen reagieren. Das war ja gestern im Spiel gegen Werder, auch kurz nach der Pause mal. wo die Hausherren ein bisschen besser wurden. Aber im Vergleich zur letzten Saison habe ich halt den Eindruck, sie wissen damit besser umzugehen und reagieren dann halt darauf. Und das ist momentan, auch wenn die Defensive da noch nicht so perfekt steht, ist das aber momentan der entscheidende Unterschied.
Ja, sie reagieren anders drauf. Ich habe gesagt, sie schießen momentan die Wut, die sie letztes Jahr gesammelt haben, gerade raus. So fühlt es sich auch an, was die Liga angeht, was das Torverhältnis angeht. Jetzt müssen wir halt auch gucken, da sich Manuel Neuer schon wieder zurückgezogen hat, im Champions-League-Spiel voraussichtlich rausgenommen und jetzt beim Aufwärmen wieder rausgenommen, dass Ulreich gespielt hat, da müsste man gucken. Und ja, die Defensivarbeit, da kann man noch was machen. Gerade, wie du gesagt hast, Kim und Upamecano. De Ligt hat man abgegeben in der Wintertransferphase. So, in der Transferphase.
Im Sommer.
Im Sommer, genau. Und jetzt muss man gucken, wie man damit umgeht. Gerade mit so einer, nächste Woche mit einem Angriff wie Leverkusen, die auch viele Tore schießen, aber halt, wie man heute gesehen hat, auch wieder defensiv Probleme hat.
Ja, ja. Vielleicht ein ganz besonderes Lob an dieser Stelle auch mal an Michael Olise, wie der sich da einfügt, nahezu problemlos. Das ist, finde ich, absolut beeindruckend. Und auch wenn manche Leute jetzt gerade unter der Woche gesagt haben, Harry Kane, ja, der ballert da 3 Elfmeter rein. Aber er hat ja auch selber gesagt, zum Beispiel beim 3. Elfmeter wusste er mal kurz nicht, wo er noch hinschießen soll. Also, ne, ich meine, das ist auch eine Qualität, ne, sich da 3-mal hinzustellen und auch 3-mal souverän zu treffen. Also, das kriegen auch nicht alle hin. Und letztendlich spielt es ja auch keine Rolle, wie die Tore fallen. Werder Bremen wird sich den Mund abputzen. Ist jetzt natürlich blöd gelaufen, insbesondere, dass das dann so aus den Fugen geraten ist, aber...
Ja, gerade weil sie in der Offensive kaum einen Stich gesehen haben. Am Ende hieß es 0-25 Torschüsse für den FC Bayern. Da siehst du mal, dass Bremen in dem Spiel keinen Stich gesehen hat.
Was natürlich auch so ein bisschen gefehlt hat, war zum Beispiel ein Ginma, der vielleicht mit seiner Geschwindigkeit auch ein bisschen was hätte ausrichten können. Ne, so ja, Tempo-Gegenstöße waren ja gar nicht vorhanden im Prinzip.
Ja, aber auch die Stürmer wie Marvin Ducksch oder Keke Top, die haben gar nichts gerissen. Da kam ja gar nichts zustande in der Offensive. Die einzigen gefährlichen Bälle, wo du mal dachtest, jetzt sind sie endlich mal vorm Tor, kamen nicht zum Abschluss.
Erinnere mich auch nur mal an zum Beispiel eine gefährliche Hereingabe von rechts, die Upamecano dann mal stark klärt. Aber ansonsten, ja, war das ein wenig übersichtlich. Den Bayern kann es aber auf jeden Fall recht sein. Und dann gehen wir einfach mal weiter zu Heidenheim gegen Freiburg. Am Ende ein souveränes 3-0. Das war aber nicht das ganze Spiel so. Unter anderem ein Weltklasse-Tor von Ritz Doan. Ich glaube, damit haben die Heidenheimer nicht gerechnet. Ich meine, ich glaube, es stand ja auch zur Pause 0-0 und es ist dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen auseinandergeflogen. Auf der anderen Seite auch stark, wenn wir gerade über die Bayern gesprochen haben, wie stark die jetzt sind in dieser Phase schon. Bei den Freiburgern mit Julian Schuster, ne, wir erinnern uns, neuer Trainer nach einer langen, glorreichen Zeit mit Christian Streich. Auch die sind schon sehr, sehr weit.
Ja, SC Freiburg macht ein super Spiel. Heidenheim, ja, war in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, eine abwechslungsreiche Partie. Beide Mannschaften hatten Chancen und man hätte damit rechnen können, dass irgendwann die Tore fallen. Blöderweise halt nicht für Heidenheim, was Frank Schmidt-Arnett so gepasst hat. Auffälligster Spieler von Freiburg, würde ich sagen, Vincenzo Grifo.
Ja, wer sonst, ne?
Natürlich. Der momentan auch bei Freiburg der Motor ist. Ich glaube, ist er nicht sogar Kapitän? Bin mir nicht sicher.
Ja, ja.
Ja, und ich denke mal, dass auch unter neuen Trainer, was man auch nicht unbedingt erwartet hätte, es sehr gut läuft beim SCF.
Ja, ich habe nochmal geguckt, also die 3 Tore fielen innerhalb von 11 Minuten. Also das war dann ziemlich schnell dann auch gegessen. Ansonsten, ich glaube auch die Heidenheimer, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, gerade zu Hause auf der Ostalb dann am Ende so eine Packung zu kriegen, wird sie das, glaube ich, nicht aufhalten. Und wie gesagt, international geht's dann ja auch los. Dauert noch ein kleines bisschen, aber es ist schon in Sichtweite. Und in der Zeit gehen wir zu Union gegen die TSG Hoffenheim. Wir fangen mal mit den Unionern an. Die haben mit 2-1 gewonnen. Und es ist bisher beeindruckend, auch was die Eisernen machen. Bisher Union und Bo Svensson ungeschlagen. Natürlich kann man jetzt dazu sagen, die Gegner waren jetzt auch noch nicht ganz so hochklassig. Also Mainz, auswärts ein Unentschieden geholt, St. Pauli und jetzt Hoffenheim zu Hause geschlagen. Letzte Woche aber immerhin auch ein Punkt in Leipzig geholt. Da stand unter anderem auch die Null. Also auch das matcht ganz gut, Union und Bo Svensson.
Union macht eine super Leistung. Haben sich gefangen jetzt mit Bo Svensson, mit ihrem neuen Trainer. Und ich denke mal, dass sich das jetzt auch bei anderen Spielen, jetzt beispielsweise gegen Dortmund, Stuttgart oder Leverkusen, Bayern, dass sich das zeigen wird, wo sie in der Tabelle stehen werden dann, wenn es gegen die härteren Gegner kommt. Und das Spiel jetzt auf Hoffenheim-Sicht gesehen, haben sie eine super Anfangsphase gehabt, aber dann in der zweiten Halbzeit sind sie dann, ja, haben sie dann doch eher Schwächen gehabt. Da hat man gedacht, dass Hoffenheim doch die Überhand gewinnt.
Ja, das ist richtig. Aber ne, das Spiel ging halt richtig beschissen los für die TSG. Also nach 6 Minuten bist du 2-0 hinten, insbesondere vor dem zweiten Tor, wie da Prass den Ball klärt, also beziehungsweise er klärt ihn nicht, er legt den perfekt vor. Also das kannst du ja keinem erklären. Und weil du gerade auf den Schwenk zu Hoffenheim gefunden hast, es ist ja unfassbar, was da momentan abgeht. Und wir haben ja in den letzten Wochen und in der Saisonvorschau auch drüber geredet, dass das Umfeld da gerade total unruhig ist. Ja, und ne, es ist so, wie es immer ist. Weißt du, wenn halt in der oberen Heeresführung halt Unruhe herrscht, dann wirkt sich das auf den sportlichen Erfolg aus. Das ist ja gar keine Frage. Allein jetzt auch schon die ganzen Diskussionen um Pellegrino Matarazzo. Es gibt Gerüchte um Sandro Wagner. Selbst wenn sie Matarazzo jetzt entlassen würden, also ich würde Sandro Wagner nicht dazu raten, nach Hoffenheim zu gehen. Erstmal, weil es Hoffenheim ist und zum anderen, weil ich ihn weiterhin gerne als Co-Trainer in der Nationalmannschaft sehen möchte.
Ja, und ja, gerade mit Nagelsmann. Das ist ein super Duo in der Nationalmannschaft. Und ja, Hoffenheim macht sich gerade, wie du gesagt hast, die Probleme selber, wenn es in der Führungsetage nicht läuft. Das zeigt sich dann auch auf die Mannschaft ab. Und sie sind keine schlechte Mannschaft. Sie können guten Fußball spielen, aber den zeigen sie momentan nicht. Und Matarazzo hat ja selber gesagt in Interviews, er fühlt sich momentan sicher noch. Aber wer weiß, wie lange das hält. 1-2 Spiele und ich denke, er ist weg, wenn es so weitergeht.
Naja, es ist ja vor allem irre, dass sie mittlerweile ja auch gar nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Also, wenn du dir Oliver Baumann bei Sky angeguckt hast, der konnte gar keine Antworten mehr liefern, weil er wusste nicht mehr, was er sagen soll. Ein Frank Kramer zum Beispiel äußert sich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Und Matarazzo, du hast es eben angesprochen, sagte unter anderem, wenn er jetzt was sagen würde, würde er das Feuer nur noch größer machen. Und da fand ich zum Beispiel schön, was Didi Hamann, und ich bin ja wirklich, es ist so selten, dass ich mit Didi Hamann mal einer Meinung bin. Aber der hat es gestern gut zusammengefasst, nämlich indem er sagte, die TSG hat Matarazzo nicht verdient. Und da dachte ich mir gestern so, wow, ich stimme Didi Hamann mal zu. Unglaublich. Weil ich glaube, er ist ein super Trainer und er leidet aber gerade aktuell unter der Situation. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei der TSG herrscht gerade so eine Eiszeit, da würde sich jeder Eisbär erkälten. Also, wenn du auch siehst, Matarazzo und Frank Kramer, die sich nach Spielende über den Weg laufen, die haben sich keines Blickes gewürdigt.
Ich finde, Frank Kramer ist auch in der falschen Position bei der TSG Hoffenheim.
Ich würde überhaupt mal, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich würde mal Frank Kramers sportliche Fachkompetenz generell mal in Frage stellen. Weil, schau man sich mal die letzten Stationen an, wo war er? Bielefeld, Schalke, Trainer?
Ja, und beides mal gnadenlos gescheitert. Ja. Ist er nicht sogar mit Schalke abgestiegen?
War da, ich glaube schon. Auf jeden Fall, meine Trainerstation war nicht so sehr von Erfolg gekrönt. Und natürlich kann man das nicht alles an ihm festmachen. Ne? Gerade die Sachen mit Dietmar Hopp und den Fans, damit hat er ja nichts zu tun. Aber man kann auch nicht sagen, dass die sportliche Situation aktuell, dass das Zufall ist oder dass er da zufällig hineingeraten ist. Man hofft ja jetzt so ein bisschen, dass man jetzt am Mittwoch mit dem ersten Spiel in der Europa League gegen Midtjylland sich da vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken bringen kann. Matarazzo hat da ja auch gesagt, dass sie das Spiel auch genießen wollen und feiern wollen, weil es letztendlich das ist, was sie im letzten Jahr geleistet haben. Ne? Und das sollte man sich jetzt auch nicht madig machen, sondern sich darauf freuen. Ich weiß halt nur nicht gerade, also wie gesagt, mit der ganzen Unruhe. Ich weiß nicht, ob das der TSG gerade so gelegen kommt. Ich bezweifle es ehrlicherweise.
Ja, Europa könnte schwierig werden. Gerade weil es nicht so gut läuft in der Bundesliga. Und wenn sie so weiterspielen, dass sie da aufpassen müssen, dass sie da nicht jedes Mal einen auf den Deckel kriegen.
Ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden es am Mittwoch verfolgen. Wie gesagt, diese Woche ist ja die Europa League dran. In voller Gänze und Genialität mit ihrem neuen Format. Wir werden es verfolgen und schauen in der Zeit weiter zum VfL Bochum, die gegen Holstein Kiel gespielt haben. Der erste Bundesliga-Punkt für den KSV, ein 2:2. Ein sehr mitreißendes Spiel, wo man aber auch gesehen hat, warum diese beiden Mannschaften in dieser Saison wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen werden.
Ja, also beide Mannschaften, beziehungsweise die Bochumer Abwehr steht ziemlich hoch. Da kann ein langer Ball, das war bei, ich glaube, beiden Toren sogar der Fall von Kiel, dass ein langer Ball reicht, um die ganze Abwehr auszuhebeln. Von Bochum.
Ja, ja. Naja, bitter war vor allem dann der späte Ausgleich noch. Also seit der 35. Minute haben die Bochumer geführt. Und dann 89. Minute kommt noch der Ausgleich von Machino. Aber das Abwehrverhalten auf beiden Seiten, also da dachte ich mir auch so, was ist denn da los? Also so ein bisschen exemplarisch vor dem 2:1 stolpert Boadu am Strafraum, ja, und anstatt da sich ein Kieler mal hinbequemt und den Ball klärt, steht der einfach wieder auf, spielt den Pass nach innen und Tor. Und da standen zwei Kieler daneben.
Ja.
Dachte ich mir auch so, was ist das für ein Abwehrverhalten? Dass der einfach hinfällt, wieder aufstehen und einfach weiterspielen kann. Auch sehr interessant. Die Kieler haben es ja am Ende dann, muss man ja sagen, für die ist jeder Punkt in der Bundesliga ist was Besonderes. Dementsprechend gefeiert haben die das auch aufgrund des späten Ausgleichstreffers. Bei Bochum muss ich echt sagen, wenn die irgendwie die Klasse halten wollen, müssen sie diese Spiele gewinnen. Also nicht nur ärgerlich, dass sie spät den Ausgleich kassiert haben, sondern das ist, also dieses Spiel hättest du aus meiner Sicht gewinnen müssen.
Eigentlich schon, ja. Wie du gesagt hast, gerade aus Bochumer Sicht ist es ärgerlich, dass der Ausgleich sehr spät kommt und es ist einfach kein Abwehrverhalten, auf beiden Seiten nicht. Und wenn du so ein Abwehrverhalten hast, dann brauchst du nicht lange, kriegst du, Kiel hat es letzte Woche gespürt gegen die Bayern mit 1:6. Und wenn Bochum auch so in der Bundesliga verteidigt, ja dann gute Nacht.
Ja, vor allem die schwierigen Spiele, also gerade für die Bochumer, kommen jetzt ziemlich kompakt. Bayern, Dortmund jetzt demnächst. Ich glaube, dann hat man noch zwei Spiele dazwischen und dann kommen Leverkusen und Stuttgart auch hintereinander. Also die Spiele, wo sie hätten jetzt eigentlich sich zumindest mal ein kleines Polster erarbeiten können, waren jetzt schon. Ne? Und sie stehen jetzt mit einem Punkt da. Hm.
Beide Mannschaften mit einem Punkt.
Ja,
und,
ja.
Es ist halt erschreckend, dass beide Mannschaften versuchen, Fußball zu spielen, aber die Betonung liegt wirklich auf Versuchen. Das ist, kriegen momentan nichts hin.
Ich meine, ja klar, muss man insbesondere bei den Kielern sagen, wie gesagt, ich bleibe bei dem, was ich am Anfang der Saison gesagt habe. Kiel ist für mich in dieser Saison die klassische Darmstadt-Mannschaft.
Ja.
Insofern kann man, wie gesagt, und das werde ich in dieser Spielzeit auch noch häufiger sagen, kann man ihnen wahrscheinlich einfach keinen Vorwurf machen. Aber irgendwie habe ich in der Bundesliga habe ich trotzdem gegenüber Mannschaften, auch wenn sie neu sind, eine gewisse Erwartungshaltung irgendwo. Ne, ich meine, dass es schwierig ist, gar keine Frage so, aber irgendwas erwarte ich trotzdem.
Und gerade in solchen Partien, wo man die Chance hat, Punkte zu holen, punkten sie halt einfach nur mit einem Punkt, weil es entweder glücklich ist oder wer weiß, wie sie den Punkt geholt haben. Es ist schwierig momentan einfach mit beiden Mannschaften. Und wir wissen ja jetzt nicht, wie es mit St. Pauli aussieht, weil das sind drei Mannschaften, die sich da unten wahrscheinlich erstmal festsetzen werden, weil St. Pauli spielt ja jetzt gerade parallel gegen Leipzig.
Ja, steht noch 0-0, hab gerade mal geguckt. Aber 25. Minute ist auch noch eine Weile zu gehen. Und wie gesagt, wir sind ja auch gerade in Anführungszeichen erst am vierten Spieltag. Aber trotzdem schauen wir deshalb mal aufs Abendspiel am Samstag. Das war Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Am Ende ein 2-0, der dritte Sieg in Folge für die SGE. Am Donnerstag geht dann die Europapokalreise los gegen Viktoria Pilsen. Die Gladbacher, muss man echt sagen, also die erste Halbzeit war nicht gut und dann schien es so, als ob sie die Frankfurter knacken würden und dann fiel das zweite. Also man muss sagen, die Saison bis hierhin läuft aus Gladbacher Sicht gar nicht so gut, haben aus jetzt 3 Punkte am vierten Spieltag, aber sie spielen an sich nicht schlecht.
Es ist halt wie letztes Jahr dieses klassische Simeone-Ding, wo du teilweise siehst, wie gut sie spielen können, sie aber, ich glaube, einmal Alu treffen und dann nicht weiter wissen und Frankfurt nutzt dann halt diese eine Chance, die sie in der zweiten Halbzeit gefühlt haben und dann steht es 2-0. Dann bist du wieder geschockt und weißt nicht, wie du dich da rausarbeiten sollst.
Ja, obwohl auch in diesem Spiel Chancen vorhanden waren. Also wie gesagt, es ist momentan ein ganz komisches Gebilde bei Gladbach, die ich ja sehr gerne kritisiere. Und jetzt kritisiere ich sie natürlich auch, aber mehr aus ergebnistechnischer Sicht, denn sportlich spielen sie ganz ordentlich, was ja schon mal eine Weiterentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr ist, ne? Aber müsste man halt auch noch ein paar Punkte einfahren. Und das geht denen momentan so ein bisschen ab. Ja, ansonsten war ein schönes Abendspiel. Willst du noch irgendwas weiter?
Nö,
hinzufügen, Frankfurt, wie gesagt, macht Spaß. Insbesondere diese Offensive. Meine Fresse.
Das ist herrlich. Herrlicher Fußball, aber gerade auch die Ballbehandlung von Frankfurt, das ist Wahnsinn.
Ja, ja.
Schöner Fußball.
Da freue ich mich jetzt auch insbesondere, wenn dann die Europapokalnächte beginnen. Und wir kommen jetzt mal zu den Sonntagsspielen.
Gerade die Fanunterstützung, da freuen wir uns ja gerade drauf.
Ja, natürlich, das wird mega. Dann kommen wir noch zu den Sonntagsspielen. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen was angelesen oder so, aber wir konnten jetzt beide noch nicht so viel gucken. Wir haben jetzt zumindest aber die Ergebnisse Leverkusen gegen Wolfsburg. Ein 4-3.
Also, Leverkusen macht wieder Leverkusen-Dinge.
Wieder ein spätes Tor, ja. Aber, und das ist so ein bisschen das, was man die letzten Wochen immer so ein bisschen gesehen hat. Ich habe schon am Ende der letzten Saison gedacht, Leverkusen, arschgeile Saison haben sie gespielt. Aber du merkst jetzt in dieser Spielzeit, es war halt gerade mit diesen späten Toren auch viel Glück dabei. Und es kann nicht drüber hinwegtäuschen, dass du in der Abwehr aktuell sehr schlecht stehst. Und da muss ich auch sagen, auch wenn Tah jetzt ein Tor erzielt hat, und es war ja ein riesiges Thema bei Bayern, weiß ich gar nicht, ob Tah jetzt die absolut optimale Lösung gewesen wäre, weil man sieht jetzt auch, nicht jetzt an ihm alleine festgemacht, aber er ist ja auch Teil der Defensive. So. Und die steht momentan bei Leverkusen nicht gut.
Nee, definitiv nicht. Wenn man die letzten Spiele ansieht, gut, Jetzt in der Champions League haben sie kein Gegentor kassiert.
War übrigens, muss man auch nochmal sagen, überragend bei Feyenoord so aufzutreten. Also das ist, war wiederum, das war mal wieder ein anderes, das andere Leverkusen-Gesicht. Das war überragend.
Aber in der Bundesliga, wenn du die letzten vier Spiele jetzt mit einberechnest, mit dem Wolfsburg-Spiel, hast du zusammengerechnet, jetzt kann ich mir rechnen, 8 Gegentore kassiert in den letzten 4 Spielen, mit Wolfsburg einberechnet.
Das ist
zu viel, ja. wenn du oben mitspielen willst.
Vor allem irgendwann wird das dann ja auch mal enden, dass du vielleicht nicht immer so viele Tore schießen kannst. Ich meine, am Ende fragt keiner danach, wenn du gewinnst, wie viele Gegentore du bekommen hast, aber das wird ja nicht auf der Basis so weitergehen können. Also denke ich mal, vielleicht beweist mir Leverkusen so wie in der letzten Spielzeit da einfach das Gegenteil. Aber weiß ich nicht.
Das beweist sich eventuell nächste Woche.
Na, definitiv. Ich hoffe ehrlicherweise als Bayern-Fan natürlich nicht. Aber wo wir uns auf jeden Fall einig sind, wird ein geiles Abendspiel.
Also, ja, definitiv.
Also da können...
Bayern super drauf, Leverkusen macht bestimmt wieder Leverkusen-Sachen, man weiß es nicht.
Ja.
Und ich bin der Meinung, die Offensive von Leverkusen ist ja nicht schlecht. Und wenn man das so sieht, dass es eventuell viele Tore fallen könnten, also ein attraktives Spiel werden kann, nächste Woche.
Ja. Das wird es sogar ziemlich sicher werden, bin ich mir sicher. Und noch schnell ein Blick auf das Spiel, was gerade zu Ende gegangen ist. Der VfB Stuttgart zerlegt Borussia Dortmund mit 5:1. Das eine Tor auf Seiten des BVBs erzielte lustigerweise Ciro Guirassy. Hat sich seine Rückkehr wahrscheinlich auch ein wenig anders vorgestellt. Ich habe ja unter der Woche ganz intensiv den BVB in Brügge gesehen und das war ja so die Kategorie Arbeitssieg, ne, haben sich lange schwer getan, am Ende haben sie sich aber durchgesetzt, obwohl 3-0, also das Ergebnis war ein bisschen ein Tor zu viel, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, sie haben sich schwer getan in der Champions League gegen Brügge. Ich sag mal so, der Gamechanger war dann Jamie Gittens, als er dann eingewechselt wurde.
Und Guirassy dann vom Punkt, der wurde auch eingewechselt, ne?
Ja. Also die Joker waren's. Und was man heute gesehen hat, ist, dass Stuttgart deutlich besser ist als der BVB immer noch, trotz den Abgängen.
Ja, krass, aber Stuttgart auch heute 2.0. Dennis Undav auch wieder mit 2 Toren. Unfassbar.
Ja, und was ich gelesen habe noch, dass Waldemar Anton jedes Mal ausgepfiffen wurde, als er im Ballbesitz war, das ist bestimmt auch einschüchternd auf die Spieler.
Ja, ja.
Gerade was die Cannstätter Kurve angeht in Stuttgart, das ist ja immer eine super Unterstützung.
Ja, mit denen willst du dich aber auch nicht anlegen. Aber das ist irgendwie, da hat das Karma zumindest bei den beiden hat da zurückgeschlagen, ne? Also es ist Wahnsinn, was Stuttgart, übrigens, was sie auch unter der Woche in Madrid gemacht haben, haben ein super Spiel gemacht, haben zwischenzeitlich, und man muss sich das ja auf der Zunge zergehen lassen, die haben zwischenzeitlich Real Madrid dominiert. Im Bernabeu, ne? Also
die erste Halbzeit war grandios. Ich konnte meinen Augen fast nicht trauen, dass Stuttgart die bessere Mannschaft war als Real Madrid und der Ausgleich war mehr als verdient. Aber am Ende hin reichen dann die Kräfte auch nicht mehr und Real Madrid gewinnt das Ding, weil was eine Top-Mannschaft wie Real Madrid dann halt auch machen muss, in Anführungsstrichen.
Ja,
auch wenn es in dem Fall nicht verdient ist.
Individuelle Qualität dann hat sich in dem Fall dann durchgesetzt. Aber auch da kann der VfB drauf aufbauen. Ne? Also das ist...
Und gerade mit dem Ergebnis heute wieder, die haben gezeigt, was sie können, dass sie nächstes Jahr eventuell auch wieder, oder beziehungsweise dieses Jahr, wieder mit um die Champions-League-Plätze mitspielen können. Ja, der Saisonstart war schwierig, aber jetzt nach dem 5:1 gegen Dortmund kann ich mir vorstellen, dass Europa wieder möglich ist.
Das ist ein echtes Statement und weil wir ja gerade über Bayern-Leverkusen gesprochen haben, nächste Woche das Topspiel, ich glaube, die Woche drauf oder die Woche danach spielt dann auch Bayern gegen Stuttgart. Also, das wird auch nicht uninteressant, gerade mit diesen beiden Offensivreihen. Insofern, bleiben wir da auf jeden Fall am Ball. Ich gucke noch mal kurz, wie es bei St. Pauli gegen Leipzig steht, wenn sich meine Seite...
0-0.
Immer noch. Aber ich hatte doch eben schon die vielen... Ah ja, 33. Minute, immer noch 0-0. Gut, alles klar. Behalten wir im Blick. Und dann würde ich einfach mal sagen, atmen wir mal kurz durch und besprechen dann die restlichen Feinheiten.
Auf geht's.
Bis gleich. So, wir haben uns einmal gestärkt und ich habe noch ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, nämlich zum einen die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und es war ja die große Frage, wie kommen wir wieder rein nach dieser, ja, ich will jetzt nicht sagen famosen EM, weil famos muss, da hätten wir schon weiterkommen müssen, aber nach einer guten EM, nach einer vor allem euphorisierten EM, aber natürlich auch mit vielen Rücktritten von vier wichtigen Spielern. Und man muss sagen, die Nationalmannschaft macht auch nach diesem Turnier Spaß. Und das in der Nations League, ja, was ja nicht immer des deutschen Lieblingskind ist, sind wir gut reingestartet. Ein 5-0 zu Hause gegen Ungarn und in den Niederlanden immerhin ein 2-2. Das war doch sehr, sehr ordentlich, oder?
Eine solide Leistung. Man freut sich wieder tatsächlich Nationalmannschaft zu gucken. Und ich weiß nicht, was Nagelsmann macht, beziehungsweise man muss jetzt auch wenn es nur die Nations League ist, sich so versuchen zu motivieren, dass man halt über einen Titelgewinn kommen kann. Dass man so überzeugen kann. Es ist halt nur die Nations League, aber so kann man sich auch motivieren als Nationalmannschaft. Und Stand jetzt sind wir Tabellenführer. Und wir müssen mal gucken, wie die nächsten zwei Länderspiele aussehen, die bald kommen werden im Oktober. Aber Stand jetzt solide Leistung und ich denke mal, dass wir mal hoffentlich in die K.O.-Phase der Nations League einziehen können.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auch der bisher beste Start in eine Nations League-Saison. Ich glaube, so gut ging es noch nie los. Weil du es gerade angesprochen hast, vervollständige ich es nochmal. 11. Oktober geht es dann weiter in Bosnien-Herzegowina und ein paar Tage später folgt dann das Rückspiel dann in Deutschland gegen die Niederlande. Aber was ich halt vor allem so brutal stark finde, und da müssen wir vielleicht auch mehr hinkommen, diese Mannschaft hat ja immer noch Qualität. Allerdings muss man ja fairerweise auch sagen, von der Qualität der Einzelspieler her, gerade mit diesen vier Spielern, die weggebrochen sind, werden wir, glaube ich, mit anderen Nationen nicht mithalten können, gerade mit den Top-Top-Nationen. Aber das ist gar nicht schlimm, finde ich, weil du merkst, und das hast du während der EM gemerkt, eine mannschaftliche Geschlossenheit. Und die kann so viel wettmachen, wenn du gerade die Turniere auch anguckst, wo wir weit gekommen sind oder was gewonnen haben, wo Deutschland zwangsläufig nicht der Favorit war. Was hat uns immer ausgezeichnet? Die mannschaftliche Geschlossenheit. Und vor allem, wenn du die Jungs da bolzen siehst und ob es Dennis Undav ist oder sonst irgendjemand, die haben natürlich als Spieler auch Qualitäten, gerade Undav und so, ne, das will ich gar nicht kleinreden, aber es ist, die sind jetzt nicht so diese Stars, wie jetzt Toni Kroos, Ilkay Gündoğan, Thomas Müller oder Manuel Neuer. Aber sie spielen guten Fußball, sie spielen vor allem zusammen richtig gut. Und das ist doch am Ende die Hauptsache. Und dann kann auch sowas zustande kommen. Immerhin ein 2-2 in den Niederlanden, wo ich jetzt vielleicht von den Einzelspielern her sagen würde, okay, die müssten vielleicht sogar ein bisschen besser sein. Aber mit denen können wir mal mindestens mithalten. Und Ungarn, sag ich mal so, war ja in der Vergangenheit auch so ein bisschen unser Angstgegner. Und gegen die mal 15-0 zu gewinnen, es macht halt absolut Laune. Und wenn du dann vorne dann noch siehst, dann da mit Kai Havertz, mit Florian Wirtz und Musiala, gut, da muss ich dazu sagen, ich glaube, jede Nation würde sich so eine Achse wünschen mit Musiala, Wirtz und Havertz. Also da können wir in der Weltspitze absolut mithalten. Auf anderen das Positionen definitiv. Vielleicht
ich
nicht
würde
immer
auch sagen, gut, die letzten zwei Nationalspiele von Havertz waren jetzt nicht wirklich überragend. Ich war eher gesagt enttäuscht von Havertz von der Leistung.
Ja.
Aber das kann sich bessern. Meiner Meinung nach wird er auch, er ist für mich kein richtiger Neuner.
Ja, stimme ich dir zu.
Und da wird er halt leider, wird er halt leider falsch eingesetzt. Aber wie du gesagt hast, diese Mannschaftsleistung macht es. Und das war auch der Grund, warum wir 2014, ich werde jetzt nostalgisch, aber die Mannschaft hatten. Wie du gesagt hast, diese geschlossene Mannschaftsleistung, deswegen hatten wir diesen Spitznamen die Mannschaft.
Erinner dich.
Wir waren ein Team. Ja.
Erinner dich, wo wir die WM damals mit 4 Innenverteidigern gestartet haben.
Also, ja, ne? Da waren alle sauer auf Jogi Löw, aber am Ende hat sich's bezahlt.
Ja, gut, am Ende haben wir aber dann nicht mit 4 Innenverteidigern gespielt, aber auch das gehört in einem Turnier dazu, dann hier und da anzupassen. Aber da macht halt mannschaftliche Geschlossenheit. Wie gesagt, viel, viel Wett. Und das Schöne ist, da war jetzt zum Beispiel ein Angelo Stiller dabei. Wir haben durchaus auch Leute, die wir da noch nachlegen können. Es wird ja viel jetzt auch über Tim Kleindienst spekuliert, sage ich jetzt mal, der ja dann noch mal so ein richtiger Hauding sein könnte in der Offensive. Ich hoffe vor allem, dass Havertz...
Je nachdem, was auch Jan-Niklas Beste macht in Lissabon.
Ja, natürlich. Aber ich hoffe vor allem, dass Havertz... Vielleicht wird Havertz das auch helfen, dass er vielleicht jetzt auch mehr ZOM spielen kann, weil Gündogan halt auch nicht mehr dabei ist. Bisher hat er da ja immer diese Position gespielt. Das war dann für ihn natürlich auch schwierig, weil ich würde dir da zustimmen, für mich ist das kein Stürmer. Der gehört auf die zentrale ins zentrale offensive Mittelfeld, so heißt das richtig. Und vielleicht wird er dann dort da jetzt auch öfter eingesetzt. Schauen wir auf jeden Fall mal. Aber die Nationalmannschaft macht auf jeden Fall Spaß, werden wir weiter im Blick behalten. Und ja, jetzt kommen mal so ein paar kleine Sachen noch. Zum einen, herzlichen Glückwunsch an San Marino. Die haben in der Nations League Liechtenstein geschlagen mit 1-0. Das ist der erste Sieg seit 20 Jahren. Damals übrigens auch ein 1-0 gegen Liechtenstein. Und das Tor... für San Marino erzielte Nico Senzoli, spielt in der 4. italienischen Liga. Und das Witzige ist, der ist 19 Jahre alt. Das heißt, er hat in seinem Leben überhaupt noch keinen Sieg von San Marino erlebt. Und im Prinzip sorgt er jetzt selbst dafür oder hat er selbst dafür gesorgt. Und da muss ich wirklich sagen...
San Marino nur zu gönnen.
Ja, und da muss ich wirklich sagen, auch wenn wir alle die Nations League irgendwie kacke finden und doof finden, aber für diese... gerade für diese kleinen Nationen, die in normalen EM-WM-Qualifikationen ja nie eine Chance hätten, ist die Nations League ein Segen, weil sie gegen die Mannschaften spielen, die ungefähr auf einem Niveau sind. Und das macht dann gerade für die dann halt Sinn und dann kommen auch endlich mal wieder Siege. Das würdest du in der Quali halt nie schaffen, weil du da immer der Außenseiter bist. Aber da ist die Nations League halt wirklich, muss man sagen, ein guter Wettbewerb für die.
Und man kann sich theoretisch, wenn man mal eine gute Streak hat, das über die Playoff-Systeme als Gruppensieger, wenn man wird, ja, für San Marino unwahrscheinlich, aber für die kleineren Nationen sich für eine EM qualifizieren. Bestes Beispiel Georgien letztes Jahr.
Ja, die auch jetzt auch an den ersten Spieltagen, ich weiß nicht, ob die beide Spiele gewonnen haben, aber auf jeden Fall an einem Spieltag die Tschechen rasiert haben. Also, die machen auch nahtlos weiter nach der EM. Wahnsinn.
Ja. Also die Nations League hat ihre Vor- und Nachteile. Das hat jedes Turnier. Aber das Problem ist halt auch die Belastung der Nationalspieler.
Ja.
Das ist das Problem.
Das ist ja auch lustig, ne? Das Thema ploppt ja jetzt auch auf, dass jetzt einige Spieler, ich glaube, Rodri hatte sich dazu auch geäußert, dass man mal über einen Streik nachdenken müsste. Wahnsinn. Also erstmal finde ich es gut, dass da tatsächlich auch einige Spieler jetzt mal verstärkt auch mal drüber nachdenken. Weil, ne, und das sagen ja mittlerweile alle, es nimmt ja wirklich Auswüchse an. Weil ich will jetzt die Diskussion.
Guck dir mal den Kader von Real Madrid an. Real Madrid hat ein gefühlt halbes Lazarett. Ja, sie haben Superstar-Spieler, die sie ersetzen können, aber schau, die letzten Wochen von Real Madrid bestanden aus einem halben Lazarett, der Kader.
Naja, und du musst ja auch dazu sagen, je mehr es wird, desto mehr leidet ja auch die Qualität. Und wenn dann im nächsten Sommer die FIFA-Club-WM dazukommt, hast du in 4 Jahren für die, die bei Top-Vereinen spielen, europäisch und Nationalspieler sind, hast du in 4 Jahren nur noch eine reguläre Sommerpause. Weil sonst ist entweder EM, WM oder diese beknackte Club-WM. Und ja, das kann es ja nicht sein.
Nee, das kannst du den Spielern nicht antun. Die brauchen auch mal, wenn es hochkommt, kommen die auf, wenn sie nicht im Training sind oder sowas, auf theoretisch 4 Wochen Urlaub. So grob.
Naja, und dann kommst du ja vielleicht auch nicht zur Ruhe, weil du noch zum anderen Verein wechselst. Oder wenn du dann irgendwo neu hingewechselt bist, willst du dich da einleben, Sommervorbereitung vielleicht auch machen und wir werden das Thema vielleicht mal an anderer Stelle ein wenig vertiefen, vielleicht auch, wenn da mal was Konkretes passiert und sich mal ein paar Spieler, vielleicht auch Vereine mal dagegen auflehnen, wäre mal ganz gut, weil es ist einfach zu viel. So, und das sagen mittlerweile alle und irgendwann, du kannst das Rad ja nicht endlos weiterdrehen. Irgendwann fällt's ab. So, das.
Und du hast nur 365 Tage im Jahr und diese wollen die FIFA am liebsten alle spielen, hä?
Ja, die Befürchtung habe ich auch. Aber es gibt übrigens auch mal andere Sportarten, denen man auch insbesondere zu gewissen Ereignissen auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken sollte. Die haben das auch verdient, die Welt. Und ich weiß, jetzt werden alle, die mich vor allem gut kennen und die diesen Podcast hören, werden jetzt vermutlich vor Schreck vom Stuhl fallen, wenn ich jetzt das sage, aber ich meine es wirklich ernst, als jemand, der gefühlt alles guckt, aber die Welt besteht nicht nur aus Fußball. So.
Und David, sowas kannst du doch gar nicht sagen.
Ja, ich weiß, öffentlich in einem Podcast. Oh mein Gott, ich hätte vorher FSK 18. Die Aussage war nicht.
Wir sind hier in einem Fußball-Podcast. Ich kündige. Nein, alles gut.
Aber ich habe sehr viele Leute, die Schlange stehen, die gerne mal in den Podcast kommen würden. Nein, Quatsch. Gutes Fachpersonal zu finden. Du weißt ja, Fachkräftemangel, das ist nicht so einfach. Deswegen würde ich dich bitten, doch noch ein bisschen an Bord zu bleiben.
Nein, alles gut. Ich mache das doch gerne.
Wunderbar. Das freut mich. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und absolut gar nicht spaßig ist auch das, was aktuell auf Schalke abgeht. Super.
Ich möchte kein Schalke-Fan sein.
Nein,
momentan.
Aber genau so einen werden wir jetzt hören, nämlich Benny Scherb von On the Pitch, der Sport-Podcast. Ihr werdet ihn alle kennen, war auch schon öfter hier zu Gast. Und der arme Kerl ist Schalke-Fan, falls es immer noch nicht mitbekommen hat. Und ich habe ihn gefragt, wie er die Situation einschätzt. Also nochmal ganz kurz, Sportdirektor Marc Wilmots und Trainer Karel Geratz wurden ja entlassen und ich habe ihn da mal um eine Einschätzung gebeten.
Tja, Karel Geratz ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04 und ich muss euch oder dir auch, David, ganz klar gestehen, ich finde es sehr traurig. Ich habe in Karel Geratz einen Trainer gesehen, der sich mit Schalke identifiziert hat, der uns auch in der vergangenen Saison nach einem schwachen Start unter Thomas Reis in eine zumindest relativ solide Mittelfeldposition am Ende der Saison gebracht hat und Stabilität in eine unsichere Mannschaft gebracht hat. Ja, und nach dieser Saison, nach dieser unglücklichen Saison, kam es jetzt eben tatsächlich zu dem nächsten Mega-Umbruch. Da wurden Fehler gemacht, die Euphorie war dennoch durch Ben Manga groß. Aber dennoch, Matthias Tillmann hat auch ganz klar, also als Vorstandsvorsitzender auch ganz klar so nochmal angesprochen auf dem Schalke-Tag vor der Saison, dass die Fans den Spielern und der Mannschaft auf jeden Fall Zeit geben sollen. Es ist ein langfristiges Projekt, wieder in die erste Liga zu kommen. Das haben, glaube ich, alle Schalker auch verstanden, dass es in dieser Saison wahrscheinlich nicht um den Aufstieg gehen wird. Und es ist darum geht, Fortschritte im Laufe der Saison zu entwickeln und eine stabile Saison zu spielen, auch wenn man weiß, dass gerade am Anfang nicht alles zusammenlaufen wird. Es ist nicht viel zusammengelaufen bisher, das stimmt. Man steht jetzt im Tabellenkeller einem guten Teil der Hinrunde und kann sicherlich nicht glücklich sein, wie man jetzt tatsächlich bisher aufgetreten ist im ersten Teil dieser Saison. Und dennoch glaube ich, dass es zu kurz läuft, dass Karel Geratz jetzt tatsächlich der Hauptschuldige an dem Ganzen ist. Ich glaube, man hat in der Defensive viele Fehler gemacht tatsächlich. Man hätte vielleicht einen Kaminski eher loswerden sollen und dafür einen anderen, trotzdem relativ erfahrenen Mann in der Defensive neben Kallas holen können, in dessen Schatten sich dann auch einen Sanchez oder einen Wasinski als junge Innenverteidiger entwickeln hätten können, die ja offensichtlich noch nicht so weit sind, um tatsächlich beide zusammen Stammspieler zu sein. Und ich glaube, wenn man tatsächlich Karel Gerrards nicht für kompatibel in diese Mannschaft gehalten hätte, dann hätte man, glaube ich, mit dem Transfer von Ben Manga auch da klare Worte sagen müssen und hätte sagen müssen, okay, Karel Gerrards ist nicht mein Trainer. Das hat ja Ben Manga tatsächlich angeblich auch Anfang der Saison schon intern gesagt. Und so hat man sich natürlich auch wieder unglücklicherweise den Druck auch ins eigene Haus geholt, indem man ja keine Einheit gebildet hat, wie es ja eigentlich geplant war, sondern offensichtlich ja der Teammanager kein Fan vom Trainer ist, und auf dieser nicht vorhandenen Vertrauensbasis lässt sich eben in den seltensten Fällen auch etwas Positives aufbauen. Jetzt fallen natürlich viele Trainernamen. Es war die Rede von Valeria Ismail, es war die Rede auch von einem Roger Schmidt. Ich glaube, wir können da alle davon ausgehen, dass das natürlich nichts wird. Diese Zeiten sind vorbei. Aber auch Uno Cinel, der ja aktuell Co-Trainer in der österreichischen Nationalmannschaft ist und auch Jugendtrainer bei Schalke in der U19 unter anderem war, sehr erfolgreich, der könnte tatsächlich einer der Namen sein, der etwas realistischer ist. Aber es wird darum gehen, erstmal wieder kompakter zu werden, bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte zu holen. Ich bin dennoch zuversichtlich, es ist eine große Umbruchssaison und die wird nicht leicht, aber ich glaube, am Ende der Saison wird Schalke trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Ja, vielen Dank, Benni, erstmal für deine Einschätzung. Man hört so ein wenig die Verzweiflung raus und das kann ich, also ich verstehe das irgendwo. Ich dachte vor allem auch Karel Gerrards, ach, das wäre jetzt endlich mal der richtige Trainer. Für die Verantwortlichen auf jeden Fall, ja, scheint das nicht. Und dass man auch so jemanden wie Marc Wilmots und jetzt auch noch rauswirft. Und im Sommer, es schien doch vieles so gut zu werden. Auch mit Ben Manga, der wohl einen guten Job gemacht haben soll. Und jetzt...
mit einem super Saisonstart eigentlich, was man gedacht hätte.
Oder zumindest war jetzt nicht super, aber war ordentlich. Aber jetzt stehst du nach 6 Spieltagen auf Platz 16 mit 4 Punkten. Und das, obwohl man doch diese Saison gerade nach dem, was in der letzten Spielzeit passiert ist, doch wesentlich souveräner angehen wollte.
Ja, es ist einfach nur bitter für Schalke. Und ja, gerade auch, wir hatten schon das Duell gegen Schalke, die Kölner. Da hat man auch gesehen, dass Köln gerade auch mit VAR-Glück gewonnen hat, aber es ist halt momentan schwierig gewesen, was die Schalke angeht. Die wissen wahrscheinlich nicht, was oben und unten ist, und jetzt habe ich wieder die Befürchtung, ich bin zwar kein Schalke-Fan, aber dass jetzt wieder dieses Trainerkarussell weitergeht, immer weiter, immer weiter. Wenn sich kein Erfolg einstellt.
Ja, sicher. Und ich meine, die nächsten Spiele, da stehst du ja auch schon so ein wenig unter Druck. Ich hatte gerade den Spielplan offen. Jetzt habe ich ihn offen. Auswärts in Münster beim Aufsteiger, also da wirst du ja punkten müssen. Und dann nochmal kurz vor der Länderspielpause kommt Hertha BSC. Ist jetzt auch nicht so ohne.
Direkter Konkurrent würde ich bezeichnen. Also Hertha spielt zwar momentan aktuell Aufstieg, aber was den Vergleich zur letzten Saison war, das ein direkter Konkurrent. Und das sollte man sich beweisen können, sollen, wo es jetzt die nächste Zeit hingehen wird. Ob sie wieder um Abstieg mitspielen oder doch nochmal Plätze nach oben sammeln können.
Ich meine, ich bin ja auch wirklich am Freitag, ich war noch unterwegs, deswegen habe ich nur den Live-Ticker gesehen. Ich bin da ja wirklich vom Glauben abgefallen. Weißt du, dieser Start gegen Darmstadt, vor allem mit Florian Kohfeldt, neuer Trainer, die führen zur Pause mit 3-1 und verlieren am Ende mit 3-5.
Das ist Kofeld, seine Streak auf Schalke. Ich glaube, jetzt sechstes Spiel als Trainer auf Schalke und 6 Siege. Also, nein.
Ja, aber wie kannst du denn? Wie kannst
Trainer,
du denn?
Aber es ist halt echt Wahnsinn, was da passiert auf Schalke.
Wie kannst du denn, wenn du zu Hause so souverän fühlst, denn noch 3-5 verlieren? Und du kannst doch auch nicht das Argument nehmen, dass zwischendurch ständig das Stadionlicht ausgegangen ist. Das war ja auch wild.
Da hat einer die Rechnung nicht bezahlt. Gazprom hat abgestellt, die Leitung.
Ja, wahrscheinlich. Ah. Und es tut mir so leid, weil ich habe auch da draußen auch viele Schalke-Fans. Und Leute, es tut mir für euch einfach leid, weil auch von außen, man kapiert es einfach nicht mehr. Das ist so... Wo haben wir vorhin drüber geredet? Über Hoffenheim. Um Gottes Willen, ich will Schalke jetzt nicht mit Hoffenheim vergleichen. So, aber man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll, weil es dieses gesamte Ding, es läuft nur noch im Rausch an einem vorbei. Ja. Man denkt sich so, selbst wenn man gerade kurz davor ist und denkt, jetzt haben sie es geschnallt, jetzt schaffen wir hier die Wende und dann zu Hause 3-5. Ich wiederhole mich. Vor allem gegen Darmstadt. Unfassbar. Ja, also kommen wir mal zum ersten FC Köln. Vielleicht da zum Abschluss auch nochmal eine kurze Einschätzung von dir, wenn du schon mal da bist. 2-2 gespielt im Derby gegen Düsseldorf.
Ärgerliches Ergebnis, total ärgerliches Ergebnis. Du belohnst dich einfach nicht für eine super Saisonleistung. Jedes Spiel zeigst du wieder, dass du jede Mannschaft dominieren könntest und du gibst Punkte einfach sinnlos her, weil die Offensive kein Tor trifft. Beziehungsweise einfach zu wenig macht daraus. Ich will jetzt auch nicht auf den jungen Spielern rumhacken. Die jungen Spieler machen eine super Leistung. Und mit Gerhard Struber haben wir eigentlich einen guten Trainer gefunden. Ich habe halt nur ein Problem mit Gerhard Struber, mit seinen Wechseln. Ich finde, die Wechsel passen einfach nicht. Entweder er macht 1-1 Wechsel, die in der Situation, die sie gerade sind, keinen Sinn machen. Oder er nimmt Spieler raus, die eigentlich das Spiel machen und dann brechen wir zusammen.
Das ist so, auch wenn ich es jetzt mal extern von außen betrachte, das ist so ganz merkwürdig. Was war auch dieses Spiel, was sie total dominiert haben und verloren haben? Regensburg?
Nee, Magdeburg. Du führst
Magdeburg, genau.
Du hast 33, du stellst einen neuen Zweitliga-Rekord auf, was die Torschüsse angeht. Und hast am Ende 33-9 Torschüsse und verlierst das Ding 1-2 zu Hause. Das will nicht in meinen Kopf rein.
Aber auf der anderen Seite hättest du jetzt zumindest bis hierhin, also 9 Punkte sind es ja jetzt aus den 6 Spielen, hättest du bis hierhin zu diesem Zeitpunkt, hättest du gedacht, dass du dich so darüber aufregst, so über vergebene Torchancen und so?
Nein, eigentlich nicht, weil es ist das Problem, was wir letztes Jahr genauso hatten, warum wir auch abgestiegen sind.
Ja, aber ich meine mehr so in die Richtung, dass ich mir jetzt von außen mehr Sorgen gemacht hätte, dass die Kölner es gar nicht in dieser zweiten Liga gar nicht ankommen. Und das ist nicht der Fall. Also wir reden hier gerade drüber. Eigentlich das Hauptproblem ist, dass sie das Tor nicht treffen. Aber immerhin, sie erspielen sich ja einen Haufen Chancen. Ne? Aber ist ja eigentlich positiv. Aber das ist das einzige Problem eigentlich momentan.
Das ist positiv. Also am Anfang der Saison hatte ich echt die Befürchtung, gerade was den Kader angeht, wie viele Abgänge man hat. Und dann haben sie den Kader echt super zusammengehalten. Du hast Leistungsträger wie Hübers behalten. Und Waldschmidt spielt leider momentan keinen guten Fußball, aber du hast die groben Kader der letzten Saison halten können und konntest keine neuen Transfers machen. Jetzt holst Gerhard Struber, der, was ich positiv finde, der aus der RB-Linie kommt, das heißt, er kann mit jungen Leuten arbeiten. Bestes Beispiel ist Julian Pauli, der super angekommen ist in der Mannschaft, jetzt auch Startelf spielt, der die jungen Leute fördert und damit habe ich echt nicht gerechnet. Es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, momentan das Problem mit dem Abschluss, mit dem Sturm. Der Kader ist super.
Und das Gute ist,
Mannschaftsgefüge auch.
Das Gute ist, im Winter wirst du dann ja nochmal hier und da was ausbessern können, wenn dann die Transfersperre endet. Auf jeden Fall schauen wir mal auf die nächsten zwei Spiele vor der Länderspielpause. Ja, genau,
Woche also auf jeden Fall schwierig gegen Karlsruhe, die auch wieder oben mit dabei sind.
Ja, Wahnsinn, oder? Und dann das nächste Heimspiel direkt im Anschluss dann gegen Ulm.
Also ich sag mal so, es müssen 4 Punkte mindestens rauskommen in den nächsten 2 Spielen.
Also im Idealfall ein Unentschieden gegen Karlsruhe und ein Sieg gegen Ulm.
Ja, im Idealfall. Also im Idealfall wären es natürlich 6 Punkte, so wie sie gerade spielen mit der Dominanz, aber sie verschenken halt, wie gesagt, die Punkte. Gerade gegen Magdeburg und jetzt gegen Düsseldorf. Ich bin ausgerastet. Also es, gerade weil es auch ein Derby ist, das ist so ärgerlich. Weil für Düsseldorf fühlt sich jetzt, ja, sie sind weiterhin ungeschlagen und für Düsseldorf fühlt sich das halt jetzt wie ein Sieg an, weil es in der Nachspielzeit war, kurz vor Schluss. Das ist,
ja, klar. Aber ich verstehe, dass du da ausrastest. Ich raste aktuell bei Tottenham auch aus, wie viele Chancen die auch liegen lassen. Also insofern verstehe ich das gut. Und ich dachte auch insbesondere beim Spiel gegen Magdeburg, wo ich die Highlights gesehen habe, da man, auch wenn man ja jetzt kein Fan von der Mannschaft oder von dem Verein ist, aber man reagiert ja dann doch auf gewisse Sachen. Und wirklich bei den ganzen Chancen dachte ich mir, also ich musste irgendwann lachen. Also nicht im Sinne von auslachen, sondern im Sinne von so ein verzweifeltes Lachen, so als Fußballfan, so dass ich mir insgeheim gedacht habe, holy shit. Also das geht ja gar nicht.
Ja, das ist das Problem momentan. Ich hoffe, dass wir das wieder in den Griff bekommen, dass wir dann, ich habe kein Problem, wenn wir dieses Jahr beziehungsweise wir werden dieses Jahr mit um Aufstieg spielen. Wenn es nicht dazu kommt, wäre ich nicht verärgert, weil am Anfang der Saison habe ich gesagt, ich würde einen oberen Tabellenplatz unterschreiben. Gerade wegen der genannten Situation. Nach dem Abstieg und neue Situation, neuer Trainer. Die Kadersituation ist halt gleich geblieben halbwegs. Deswegen bin ich mit einem oberen Tabellenplatz zufrieden, nur mit der Leistung her, dass da hoffentlich nochmal eine Steigerung kommt im Abschluss. Ansonsten bin ich zufrieden mit der Mannschaft.
Dann nehmen wir das doch so in die nächsten Wochen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht noch ein kurzes Update zu St. Pauli gegen RB Leipzig. Da ist aktuell Pause, es steht noch 0-0 und laut dem Kicker-Live-Ticker ist St. Pauli klar besser und könnte oder müsste sogar führen. Also sehr spannend, vielleicht da auch jetzt gleich mal reinzugucken. Obwohl, wenn der Podcast rauskommt, kennt ihr das Endergebnis. Also insofern macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, guckt jetzt gerne die zweite Halbzeit. Weil dann ist das Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Wir hoffen trotzdem, auch wenn das heute ein bisschen eine abgespeckte Variante war, dass ihr euch trotzdem habt gut unterhalten lassen oder dass wir euch gut unterhalten haben. Julian, vielen Dank wieder für deine Expertise.
Immer wieder
schön, dass du wieder am Start warst, auch wenn wir kleine Internetprobleme hatten und ich heute auch wieder einen Sprachsalat hier hingelegt habe, dass die Schwarte kracht. Aber deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Folgt uns bitte auf Fußballfilm und mehr auf Instagram. Da werdet ihr auch benachrichtigt, wenn die neuen Podcast-Folgen erscheinen, beziehungsweise schaut auch gerne in dem Podcast-Kanal eurer Wahl nach, aktiviert die Glocke, gebt uns eine gute Bewertung hoffentlich, gebt uns Feedback. Wir sind da für alles offen, für jede Schandtat zu haben. Und wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn die schönen Zahlen, die ich immer in der Statistik sehe, an Hörern, die wir so haben, wenn die auch gerne mal zu mir Kontakt aufnehmen. Habe ich kein Problem mit. Könnt auch eine E-Mail schreiben oder wie gesagt über Instagram sind wir jederzeit für euch erreichbar. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder nach dem 6. Spieltag. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Zieht euch jetzt wieder ein bisschen wärmer an. Wobei jetzt ist noch schönes Wetter. Aber das wird sich jetzt in absehbarer Zeit ändern. Und ja, kommt gut in den Herbst. Bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Haut rein. Tschüss. Coming.